Wenn wir uns mal streiten, erzählt ein Mann seinem Freund, dann wird man immer gleich historisch. Du meinst hysterisch? Nein, historisch. Sie hält mir jeden Fehler vor, jede Lieblosigkeit, jedes falsche Wort aus 10 Jahren Ehe. Das geht doch noch, ja. Manche haben schon mehr Jahre Ehe. Mehr Zunder. Heute geht es auch um einen historischen Umgang mit Fehlverhalten. Allerdings nicht um so ein zerstörerisches Nachtragen, sondern darum, wie Gott damit umgeht, wenn wir und andere uns falsch verhalten. Er geht dabei äußerst historisch vor. Er schreibt damit Geschichte. Eine sagenhafte, wunderbare Geschichte. Wie Menschen anders werden. Eine Geschichte, wie Menschen weitergebracht werden, geformt werden. Dahin, wie er sich uns mal vorgestellt hat. Wir meinen ja bitte, er soll das mal so tun, dass wir einfach anders sind. Sich anders ticke, wenn dich das denn schon stört. Ganz einfach, weil er uns und andere Menschen ernst nimmt. Und er gebraucht das, was wir einander tun oder auch nicht tun, um allen etwas zu schenken. Das klingt verrückt, aber wir können es entdecken. Einmal in dem Bericht umsehen, um den es heute geht, und hoffentlich auch in unserem Leben. Gott möchte uns formen, und dabei hat alles, was geschieht, seine Bedeutung, auch menschliche Bosheit und Fehler. Wir setzen die Lebensbetrachtung von Josef fort. Schlechte Zeiten, gute Zeiten. Teil 3. Wie Gott uns formt. Josef, der 11. Sohn des Stammvaters des Volkes Israel, war von seinen eigenen Brüdern aus Neid nach Ägypten verkauft worden. Da erlebte er herbe Tiefschläge, aber auch immer wieder und in allem eigentlich, dass Gott ihn damit in Positionen bringt, die für viele neue Möglichkeiten eröffnen. Bis dass er einen rasanten Aufstieg zum zweithöchsten Mann im Staat Ägypten erlebt. Und dann tritt die von Gott durch Josef angekündigte Hungersnot tatsächlich ein. Nicht nur über Ägypten, sondern auch über die umliegenden Länder. Allerdings war Ägypten darauf vorbereitet, durch Josef und das, was Gott hatte. Und die Bevölkerung hatte zu essen. Deshalb reisten auch aus anderen Ländern Menschen nach Ägypten, um dort Korn zu kaufen. Eines Tages auch seine Brüder. Der Vater schickt sie los, seine 10 ältesten Söhne, nicht 11 Söhne, den einen, den jüngsten, der jetzt zum Lieblingssohn geworden war, den behielt er zu Hause. Ja, seit Josef weg war, war das nun sein Lieblingssohn, der jüngere Bruder, von der gleichen Frau, die auch die Mutter von Josef ist. Den lässt er nicht, aber die anderen 10 schickt er los. Nummer 1 bis Nummer 10 sind da also unterwegs. Und sie werden dann beim zuständigen Oberhaupt Ägyptens vorstellig. Das war nun ausgerechnet ihr Bruder, den sie allerdings nicht erkannten, denn er konnte ja längst sprechen in Ägypten. Er verhielt sich so, er sah so aus, aber er erkannte sie sofort. Wie hat er wohl in den vergangenen Jahren an sie gedacht? Was hat er wohl für Gefühle gehabt, wenn das hochkam in ihm, die Gedanken? Was hat ihn wohl bewegt, wenn er an die Träume dachte, die er hatte, dass sie einmal alle vor ihm niederfallen sollen? Und nun stehen sie da vor ihm. Nein, sie knien sogar vor ihm. Sie fallen jetzt nieder. Jetzt ist das wahr geworden. Ein großer Teil jedenfalls des Traums, denn der Vater ist ja noch nicht dabei. Als Bittsteller sind sie nun da. Wir können das nachlesen im ersten Buch Mose, Kapitel 42 bis 44. Ich empfehle euch das. Auch dann zu entdecken, wie Josef mit seinen Brüdern umgeht. Ihr könntet denken, er will ihnen einen auswischen. Er tut jetzt auch nicht einfach so, als wäre nichts gewesen. Aber man merkt, eigentlich etwas jetzt einfach nur spüren lassen, was sie ihm angetan haben. Man ahnt, dass hinter diesem Umgang von Josef mit seinen Brüdern eigentlich Gott steckt, der diese Männer lernen lassen will. Man muss festhalten, wenn man das betrachtet, nirgendwo steht in der Bibel, dass wir so mit Menschen umgehen sollen, wie das Josef jetzt tut. Ja, die Rechnung geht bei Josef auf, das muss sie bei uns nicht. Wenn wir nun meinen, wir könnten irgendwelche Wege gehen, damit die Leute auch mal entdecken, was wirklich los ist, bitte keine Handlungsanweisung daraus erkennen, aber für den Umgang mit sich selbst sehr viel kann man daraus sehr viel entdecken. Josef gibt sich also nicht zu erkennen, spielt einen ägyptischen Herrscher, der für seine Härte gegenüber Fremden durchaus bekannt war. Also nicht er, aber ägyptische Herrscher überhaupt. Er bezeichnet sie sofort als feindlich gesinnte Spione. Ihr wollt doch bloß das Land auskundschaften. Oh. Die reden sich da um Kopf und Kragen und versuchen das irgendwie gerade zu biegen. Sie sagen ja ausnahmsweise auch mal die Wahrheit. Und nun fordert er als Prüfung ihrer Ehrlichkeit von ihnen, weil sie ihm so auch von der Familie erzählt haben, nicht, um Vertrauen auch zu erwecken. Einer von den Brüdern ist leider nicht mehr vorhanden und so. Und verschweigen dann. Jedenfalls fordert er jetzt von ihnen, sie sollen bitte ihren jüngsten Bruder nach Ägypten holen. Dann würde er ihnen glauben. Nachdem er zuerst alle da behalten wollte, außer einen, behält er jetzt nur einen da. Und auf dem, eigentlich schon an Ort und Stelle, auf dem Heimweg dann erst recht, geht es für die Brüder gar nicht mehr anders, als an ihre gesamte Geschichte zu denken. Und dann wird ihnen plötzlich klar, was für eine Schweinerei das war, was sie da mit Josef gemacht haben. Und sie kommen dann sogar zu dem Schluss, es wirkt fast, als ob jetzt Gott mal das Wort hat bei ihnen. Vorher sah es ja anders aus. Das haben wir an unserem Bruder verschuldet. An Josef. Denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte, und wir wollten ihn nicht erhören. Darum kommt nun diese Trübsal, man könnte auch sagen, dieser Druck, diese Probleme über uns. Die Brüder bekommen gefüllte Getreidesäcke, nur Simeon eben nicht mit, und entdecken nun, dass sich Gott bei ihnen meldet für ihr bisheriges Leben. Und jetzt müssen sie dem Vater auch noch beibringen, nicht nur, dass jetzt einer von den anderen Brüdern fehlt, sondern dass sie jetzt auch noch Benjamin mitbringen müssen. Wie soll das denn bitte gehen? Hat er doch vorher auch schon nicht mitgehen lassen. Und Jakob sagt ihnen dann, ihr beraubt mich meiner Kinder. Ihr beraubt mich meiner Kinder. Und er bezieht alle drei, die jetzt in Gefahr sind, beziehungsweise schon weg sind, wie Josef, bezieht er mit ein. Ich habe mich gefragt, man kann es nicht beantworten, ob der inzwischen längst geahnt hat, dass seine Söhne mit einer Lebenslüge leben, die ganze Zeit über. Ja, dass sie ihn angelogen haben. Ob er das vielleicht geahnt hat, wo er doch jetzt alles in einen Topf wirft und sagt, ihr beraubt mich meiner Kinder. Josef, Simeon, Benjamin, jetzt wollt ihr den auch noch mitnehmen. Natürlich geht es eigentlich um Benjamin, aber vielleicht so eine kleine Nebeninformation. Der kriegt natürlich einen zu viel, dass er jetzt den Kleinen auch noch mitgeben soll. Sein Lieblingssohn. Es scheint sich bei ihm bis dahin noch nicht so viel verändert zu haben. Es vergeht deshalb eine Zeit, weil er sich das einfach nicht vorstellen kann. Nur dann ist das Getreide auch mal bald wieder verbraucht. Und dann sagt er, geht mal wieder los und holt mal wieder was. Und sie sagen, du weißt, was das heißt. Ohne Benjamin brauchen wir bei diesem Mann nicht mehr auftauchen. Den musst du uns schon mitgeben. Das heißt, jetzt musste Jakob seinen Söhnen auch noch den Jüngsten anvertrauen. Er müsste Vertrauen haben zu seinen Söhnen. Das war ja wohl offensichtlich vorher nicht so sehr der Fall. Hat er ihnen doch immer den Josef hinterhergeschickt früher, um zu gucken, was denn so läuft. Und jetzt ergreift Juda das Wort. Erstmal stellt dafür Jakob seine Söhne zur Verfügung. Wenn ich ihn dir nicht wiederbringe, dann kannst du meine Söhne nehmen und so. Und jetzt Juda. Der hatte damals dafür gesorgt, dass sie Josef verkauft haben. Der war eigentlich der Ideengeber für diesen ganzen Kram. Jetzt sagt er zu seinem Vater: Lass den Knaben mit mir ziehen, dass wir uns aufmachen und reisen und leben und nicht sterben. Wir und du und unsere Kinder. Ich will Bürger für ihn sein. Von meinen Händen sollst du ihn fordern, wenn ich ihn dir wiederbringe, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe und vor deine Augen stelle, so will ich mein Leben lang die Schuld tragen. Ja, da sagt nicht nur einer, nimm meine Söhne. Da sagt er, nimm mich. Er entdeckt das jetzt hier, dass er gefragt ist und riskiert, dass sein ganzes Leben verbaut ist, falls Benjamin heil zum Vater zurückkommt. Schweren Herzens lässt Jakob sie gehen, denn er hat einfach keine andere Wahl. Man merkt im ganzen Bericht, wie schwer ihm das fällt. Er sagt dann, Gott kann das ja auch zu einem guten Ende führen und lässt sie los. Wieder in Ägypten angekommen, werden sie von Josef eingeschüchtert. Zunächst. Und dann gibt er sich ihnen freundlich zu erkennen. Nein, also er sagt noch nicht, wer er ist, aber er ist völlig freundlich. Sie essen mit ihm und können nach Hause gehen. Alle zusammen. Es scheint alles in Ordnung aus ihrer Sicht. Plötzlich werden sie eingeholt und dann stellt sich raus, dass Josef bei Benjamin den goldenen Becher, der ihm gehört, hat unterbringen lassen, um ihn jetzt als Dieb hinzustellen. Und nun wissen alle, jetzt ist er fällig. Furchtbarer Schreck. Man kann sich das, wenn man das nur so in Zeilen liest, kaum vorstellen, außer man versucht sich wirklich da hineinzudenken, was das für diese Brüder bedeutet haben muss. Und für Juda, der ja persönlich gebürgt hatte. Benjamin soll jetzt als Sklave da bleiben. Die drehen alle um und verhandeln wieder mit Josef. Und Benjamin soll jetzt da bleiben als Sklave. Und dann ergreift wieder Juda, der ja auch vorher so eine große Klappe hatte früher, ergreift wieder das Wort und sagte, wenn Benjamin nicht nach Hause kommt, dann stirbt mein Vater. Der hat schon den anderen Lieblingssohn nicht mehr. Plötzlich ist ihnen klar, es scheint fast, als ob sie zum ersten Mal bewegt, was mit ihrem Vater eigentlich passiert, wenn da einer von den Söhnen nicht wiederkommt. Das hat die ja früher nicht interessiert. Wir werden uns beim nächsten Mal genauer damit beschäftigen, also in 2 Wochen. Nächstes Mal ist dann ja Erntedankfest. In 2 Wochen werden wir uns damit beschäftigen, was Josef nun tut und was er sagt und wie er mit ihrer Schuld umgeht. Hier jetzt nur eine Information, nämlich wie es weitergeht. Jetzt gibt er sich zu erkennen, Josef, unter Tränen. Und er macht deutlich, dass er nicht vorhat, sie zu bestrafen, sondern er freut sich riesig, sie zu sehen. Josef hat also nicht vergessen, was passiert ist. Er hat auch nicht so getan, als wäre nichts gewesen. Aber er zahlt es seinen Brüdern nicht heim. Er trägt es ihnen nicht nach. Das kommt vielmehr dem Leser so vor, als ob er eigentlich sehen wollte, wie sie sich heute verhalten. Ob sich etwas verändert hat bei ihnen. Ob sie eigentlich entdeckt haben, was das bedeutet hat, was sie ihm und ihrem Vater angetan haben. Und er kann feststellen, tatsächlich, jetzt, spätestens jetzt, stellen sie sich ihre Lebensgeschichte. Und verrückt ist, dass durch diese ganzen böswilligen und verworrenen Umstände, an denen jeder irgendwie seinen Teil hat, die Familie wieder zusammenkommt und sogar mit versorgt wird. Und dass Gott andere Menschen aus ihnen gemacht hat. Das ist, finde ich, überhaupt das Geheimnis, dem Jesus Lebensbericht von Josef. Nicht nur, das wäre ja schon unendlich viel, dass Gott auf seltsamen Wesen es hinkriegt, uns zu versorgen. Nein, sondern er bekommt es auf diesen seltsamen Wegen auch noch hin, uns zu formen. Und zwar gebraucht er dazu drei Mittel, über die wir kurz sprechen wollen. Wie Gott uns formt, erstens durch unser Leben. Bei Josef, dass diese Umstände an ihm etwas verändert haben, in die er gekommen ist. Früher hat er dem Vater die Geschichten seiner Brüder zukommen lassen, hat seine Sonderstellung als Lieblingssohn mindestens genossen, vielleicht auch ausgespielt. Denn immerhin waren die Brüder ja nicht auf den Vater eifersüchtig, sondern auf Josef. Es könnte also sein, dass er sich auch entsprechend hervorgetan hat. Und nun beginnt er in der Gefangenschaft, dort am fremden Ort unter ganz anderen Umständen, als ein Mensch, der anderen dient, der sich für andere einsetzt, der sich nicht in sich selber verkrümmt und sagt, was habe ich bloß Schlechtes erlebt? Ich habe erstens nichts mehr zu erwarten, zweitens ist keiner für mich und drittens habe ich jetzt endlich mal einen Grund, gegen alle zu sein. So läuft das normalerweise. Nein, dort, wo er lebt, lebt er bewusst mit Gott. Und er macht die Entdeckung, dass Gott ihn segnet, wo er sich um Gottes Menschen kümmert. Erst bei Kleinigkeiten, als Hausangestellter, beziehungsweise Sklave eigentlich ja, im Gefängnis und dann für einen ganzen Staat. So wird er im Laufe der Zeit zu dem Menschen geformt, der in der Lage ist, für ein ganzes Volk zu sorgen. Das hätte er als Grünschnabel noch nicht gekonnt, vermutlich. Wer mit sich selbst beschäftigt ist, kann sich nicht um andere kümmern. Es funktioniert nicht, weil er sie ja nicht im Blick hat. Wir müssen uns also gar nicht mehr verrückt machen, wenn unser Leben so komisch läuft. Sondern es dämmert im Hintergrund, dass Gott damit etwas verfolgt. Gutes verfolgt. Dass wir vorbereitet werden. Dass jeder Moment seine Bedeutung hat. Aber eben nie nur darin, dass er plötzlich schön sein muss und nur dann wertvoll ist. Josef ist einfach Gott geblieben, so gut er konnte. Er hat einfach daran festgehalten, dass Gott ihn liebt und jeden anderen Menschen auch. Und damit hat er gelebt. Es scheint zeitweise, dass er gar nichts anderes mehr wusste. Aber das war das Entscheidende. Es könnte sein, dass wir zum Beispiel es nötig haben, Vertrauen zu lernen. Vielleicht auch beten zu lernen, das würde ja dazugehören. Dann kannst du dir sicher sein, dass du in Situationen kommst, in denen du alleine nicht mehr klarkommst. In denen es einfach nicht mehr geht. Und wir denken, jetzt ist alles kaputt. Nein, jetzt erst merkst du, wie angewiesen du auf Gott bist. Jetzt erst fängt es richtig an. Ich habe zum Beispiel entdeckt in meinem Leben vor vielen Jahren, dass mein Glaube ziemlich viel vom Gefühl abhängt. Dass ich immer etwas fühle, dass Gott auch da ist und dass die Dinge gut laufen. Tja, dann hat Gott mich in Lagen kommen lassen, in denen ich also nichts mehr gefühlt habe, jedenfalls nichts Gutes. Ja, in dem mir Hören und Sehen vergangen ist. Und ich überhaupt nichts mehr davon spüren konnte, dass Gott irgendwo noch sein soll. Geschweige denn für mich. Das Einzige, was mir blieb, ist, dass das doch geschrieben steht. Warum erlebe ich es denn nicht? Ja, ganz einfach. Also, es ist nicht einfach zu erleben, aber es ist einfach zu sehen. Du erlebst es so, damit du entdenkst, dass du dich nur auf das verlassen kannst, was Gott dir hat aufschreiben lassen. Wie soll denn das sonst gehen, wenn sich das immer toll anfühlt? Ich werde trotzdem manchmal wieder ein bisschen verrückt. Aber nicht mehr so schlimm wie früher, scheint mir manchmal. Dass ich wenigstens jetzt für möglich halten kann, dass Gott das alles immer noch im Griff hat. Da hat ganz schön Arbeit bei mir, womöglich auch bei dir. Aber du kannst dir sicher sein, dass er sie sich gerne macht, diese Arbeit. sind nur ein paar Beispiele. Es ist lohnenswert, darüber ins Gespräch zu kommen. Dafür haben wir übrigens Glaubensgeschwister oder auch einen Prediger, um über unser Leben reden zu können und es zu verarbeiten. Neben den Lebensumständen spielt bei Gottes Veränderungshandeln noch etwas eine große Rolle, nämlich andere Menschen. Es ist ja großartig, wenn Menschen mit uns liebevoll umgehen und wir daran entdecken können, wie geliebt wir sind und dass die als Vorbilder nehmen können. Klar, habe ich schon reichlich erlebt, freue ich mich bis heute drüber. Oft genug erleben wir aber auch etwas anderes, dass Menschen sich anders verhalten, als seien wir wertlos. Immer auf uns. Und manchmal kann man darüber auch nicht so einfach reden, weil die Beeinträchtigungen wirklich erheblich sein können. Auch die Beeinträchtigungen, die andere durch uns erleben, erheblich sein. Auch das sollte man vor Augen haben. Aber nur darauf gucken, was dir Schlechtes passiert und wer dafür verantwortlich ist, ist nur eine Sichtweise. Bei Josef begegnet uns eine ganz andere. Wie ist denn Josef eigentlich nach Ägypten gekommen? Wie ist denn Josef eigentlich ins Gefängnis gekommen? Von woraus er dann gleich in den Staatsvorsitz katapultiert wurde, nur weil Gott ihm schenkt, dass er Träume deuten kann, nachdem er 2 Jahre vergessen wurde. Wäre das nicht passiert durch diesen unfassbaren Umgang seiner Brüder mit ihm oder durch seinen mit ihnen? Durch diese Frau, die ihm nachgestellt hat und am gerne Lügen verbreitet hat, an denen nichts dran war. Da kann man doch die Krise kriegen. Und dieser blöde Mundschenk, der ihn 2 Jahre lang im Gefängnis versauern lässt. Bis Gott den Eindruck hat, jetzt ist der Moment gekommen. Jetzt kann es endlich losgehen, mal so richtig. Das wäre alles nicht passiert, wenn die Menschen nicht so bescheuert wären. So hat Gott ihn dahin gebracht, wo er ihn zum Segen für viele Menschen gebrauchen wollte. Josefs Familie hätte nichts verändert, wäre das nicht so gelaufen. Das ganze Volk der Ägypter hätte nichts zu essen gehabt. Das ist eine verrückte Sicht. Ich weiß gar nicht, wie laut man das sagen darf. Nur der Bericht spricht eine deutliche Sprache. Einer meiner Freunde, mit denen ich jetzt ein paar Tage unterwegs war, sagte, ohne dass wir darüber gesprochen haben, das sei sein Lieblingsbericht in der Bibel. Das Leben von Josef. Und nun meine man nicht, wir können uns damit entschuldigen. Naja, weißt du, macht ja nichts, dass ich dir was getan habe. Gott macht ja sowieso Gutes draus. Darum geht es nicht. Auf die Idee kommt hier auch keiner. Ja, das ist wieder die falsche Sichtweise. Das hätten wir vielleicht gerne manchmal. Hilft uns ja aber auch nicht weiter. Denn dann würde gerade nicht passieren, was an uns passieren soll, wenn wir uns dann einfach rausreden. Aber wenn du Furchtbares erlebt hast und erlebst, dann kannst du sicher sein, das ist Gott am Ende nicht schiefgegangen. Er wäre gerne ohne ausgekommen. Vieles in dieser Welt passiert, ohne dass Gott es grundsätzlich will. Ja, keiner kann sagen, Gott wollte je, dass irgendeinem Menschen Leid zugefügt wird. Das wäre völlig überzogen und daneben auch. Ja, aber dass Gott diese Welt nicht einfach anders gemacht hat, spricht eine deutliche Sprache. Offensichtlich kommen wir nur auf diese Weise zu etwas, was wir bekommen sollen von Gott. Und so verändert er uns durch andere Menschen. Josef sagte dann am Ende des ganzen Berichts, wie könnte ich euch bestrafen? Ich stehe doch nicht an Gottes Stelle. Und der hat das durch das alles äußerst gut gemacht. Das ist die Sicht. Es geht nicht darum, dass das gut sein muss, was du erlebst, im Sinne von, ach, dann kann ich mich jetzt ja freuen, dass mir hier einer irgendwas getan hat. Darum geht's nicht. Sondern es geht darum, dass du immer daran festhältst, Gott macht es am Ende gut. Und da gehört das, was du jetzt erlebst, auch rein. Bis dahin, das meinte ich nur da ja zum Beispiel, ich habe das schon öfter, es ist einer der besten Dinge, die ich über Ehe je gelesen habe. Warum hast du eigentlich einen so schwierigen Ehepartner? Könnte er meiner Frau sagen. Ganz einfach. Weil du so schwierig zu verändern bist, dass er das deshalb dir so schenkt. Damit du anders wirst. So mal die Dinge sehen. Nicht nur, hier macht mir einer ein Problem. Sondern Gott geht immer einen guten Weg mit mir, auch wenn sie richtig blöde anfühlt. Ja, wir wollen zum Beispiel lernen, Menschen zu lieben. Ja, also für die, die nett zu mir sind, brauche ich nicht mal Liebe. Ja, das ist ja eine Hand wäscht die andere, das geht ja fast automatisch. Ich wäre ja blöd, wenn ich nicht nett wäre, dann sind die ja auch nicht mehr nett. Das ist ja reine Selbstsucht, was da sich hinter verbergen kann. Das muss Liebe sein, das muss aber nicht. Nein, sondern was macht Gott? Der schickt mir Menschen über den Weg, mit denen ich eigentlich überhaupt nicht auskommen kann. Bei denen auch nicht, ich auch nicht weiß, was das jetzt soll. Und dann sagt er mir, tja, und diesen Menschen habe ich lieb. Nun, lern das doch mal. Ja, das sagt er ja so deutlich nicht mit dem Grinsen im Gesicht. Aber das steckt doch dahinter. Wir lernen doch Liebe nur dann, wenn Liebe die Überraschung ist und nicht das, was normalerweise herauskommt. Ja? Wenn Menschen nicht liebenswürdig sind, dann brauchen wir Liebe. Und dann lernen wir sie. Denn dann kommt es darauf an, dass wir nicht mehr nach uns gehen. Ja? Wie fühle ich mich gerade den Menschen gegenüber? Ach, der ist mir nicht sympathisch, na gut, lass ihn links liegen. Sondern, dass ich danach frage, hä, wie siehst du diesen Menschen? Und das weiß ich schon im Voraus. Egal, was er macht. Ich weiß das schon im Voraus. Egal, wie er riecht. Ich weiß das schon im Voraus. So, und dann kommt das gegeneinander. Und dann kann man was lernen. Da kann was ins Leben dazukommen. Könnte ich Geschichten von erzählen? Ich lasse es. An euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Neuen Testament, soweit es also an euch liegt. Das Dritte, wie Gott uns weiterbringt, ist durch uns selbst. Josef wurde ja mit seinem eigenen Wesen konfrontiert, als er zum Sklaven gemacht und in ein fremdes Land verkauft wird. Das hatte er nun davon, sich seinen Brüdern gegenüber aufzuspielen. Wie oft er gedacht haben wird, Mensch, da hättest du auch mal den Mund halten können. Und ach, warum hast du denn das auch schon wieder gemacht? Tja, hinterher ist man immer schlauer. Viel deutlicher wird das noch bei seinen Brüdern. Ihrem Vater bricht es das Herz, dass sie Josef beseitigt haben. Und nun hatten sie ständig vor Augen, was sie angerichtet haben. Diesen traurigen Vater, der, man merkt es ja Jahrzehnte später, diesen Schmerz im Herzen immer noch trägt. Mit dem mussten sie jetzt zurechtkommen. Sie hatten nicht jetzt erreicht, dass er sie mehr liebt. Erreicht man gar nicht, wenn man andere fertig macht oder wenn man sie aus dem Weg schafft. Wird man selber doch nicht bedeuten davon. Gott ließ sie damit nicht in Ruhe. Und dann, ganz deutlich, als sie in Ägypten auftauchen, plötzlich steht es ihnen vor Augen. Josef hatte ja nichts davon gesagt. Das hätte ihn ja verraten. Sie hatten ja nur gesagt, wir sind also 12 Brüder, der eine ist zu Hause, den anderen gibt es nicht mehr. Dauernd mussten sie davon sprechen jetzt. Das mussten sie ihm nicht erklären, aber sie selber haben vermutlich darüber nachgedacht, warum gibt es den eigentlich nicht mehr? Ach ja, stimmt ja. Zack, wird man mit sich konfrontiert. Kommt man nicht mehr an sich vorbei. Kann man nicht mehr nur sagen, das liegt alles an den anderen. Das kann man eine ganze Zeit lang sagen. Und irgendwann meldet Gott sich mal ganz deutlich. Juda, der die Idee hatte, der das durchgebracht hat, ist der, der am tiefsten einsteigt und sich selber sogar hineinwirft und sagt, na gut, das habe ich ja nun zu verantworten, dass der Vater schon den einen Lieblingssohn verloren hat. Jetzt sorge ich dafür, dass er nicht auch noch den zweiten verliert. Da bürge ich mit meinem Leben für. Gott hatte die Schuld dieser Brüder nicht vergessen. Ja, in diesem Sinne ist Gott historisch, ihr Lieben. Ich brauche Gott doch nicht erzählen, dass er irgendwas nicht mehr weiß, was in meinem Leben passiert ist. Dass er alle unsere Sünden ins Meer wirft und nicht mehr daran denkt, hat eine andere Bedeutung. Aber nicht etwa die, dass Gott Amnesie hätte. Ja, Gedächtnisverlust. Ist auch in unserem Leben an dieser Stelle nicht so gesund. Aber er reitet nicht darauf herum. Er holt es nur deshalb hier nochmal hervor, damit diese Männer sich an ihn wenden und Vergebung. Und die spricht Josef ihm im Gottes Namen zu. Darüber geht's nächstes Mal noch mehr. Jesus Christus hat auch von Gottes Vergebung gesprochen, als er in unserer Welt war. Und er hat sich sogar selbst dafür hineingeworfen, dass Gott uns vergibt. Hat das Todesurteil ausgehalten, das wir verdientermaßen hätten tragen müssen. Gott vergibt uns. Ja, er vergibt dir deine Schuld. Voll und ganz. Und sie ist nicht zu groß, auch nicht zu klein. Aber er tut nicht so, als wäre nichts gewesen. Sonst würden wir nicht mehr daraus lernen. Vergeben heißt nicht, dass ich das vergesse. Das kann im Laufe der Zeit vielleicht passieren. Ist ja auch gut. Aber vergeben heißt, darauf zu verzichten, den anderen zur Rechenschaft zu ziehen. Und ihm die Schuld nicht weiter vorhalten. Das heißt vergeben. Und am meisten hat Gott mit uns zu tun, wenn es um die Veränderung geht. Denn wir täuschen uns über uns am meisten. Über keinen Menschen täuschen wir uns so wie über uns selber. An vielen Stellen haben wir ein Trugbild von uns, halten uns für besser, als wir sind. Ich sage das ja auch öfter mal. Wir merken das daran, dass wir mit anderen oft so verurteilend umgehen. Ja, das ist das beste Zeichen. Anderen stören, das ist das beste Zeichen dafür, dass uns nicht bewusst ist, wer wir selber sind. Und dass wir für andere genauso störhaft sind, oder wie man immer das ausdrucken will, störend. Und nun will Gott uns formen, verändern, weiterbringen, durch unser Leben, durch andere Menschen und durch Konfrontation mit uns selbst. Martin Luther hat diese Wahrheit mal in einem Vergleich ausgedrückt, der auf den ersten Blick sehr hart klingt. Aber weicher geht's an dieser Stelle nicht, behaupte ich. Martin Luther erzählt, betrachte in der Schmiede ein rohes Eisen. So ist das zu nichts Nütze. Soll es zu einem Werkzeug werden, nimmt der Schmied es und legt es auf die Esse ins Feuer, bis es glüht. Dann kommt es auf den Amboss unter den Hammer, dass die Funken stieben. So wird es zu einem nützlichen Gerät geformt. Darum, o Mensch, schreibt Luther, denke an das Eisen. Gott will dich zu etwas bilden, wozu du dich nicht selber machen kannst. Er schmiedet dich mit dem Hammer seiner Gerichte, läutert dich im Feuer der Trübsal. Es schmerzt und tut weh. Aber halte Stand und erkenne die Liebe Gottes, die dich unter dem Kreuz zu einem Gefäß seiner Liebe machen will. Gott nimmt dich nicht nur so an, wie du bist. Er verändert dich auch, wie es gut ist. So gut ist dieser Vater zu uns. Amen.